Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Der Markt klingt wie ein natürliches System, das uns alle gleichermaßen betrifft. Wie Schwerkraft oder Luftdruck. Doch er ist von Machtverhältnissen durchzogen. Was der Markt will, bedeutet meist, was Konzerne und ihre Führungskräfte wollen. Einerseits die Finanzierung produktiver und gesellschaftlich nützlicher Tätigkeiten, andererseits den Kauf bestehender Vermögenswerte, um daraus Mieten, Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne zu ziehen. Dasselbe Wort für unterschiedliche Tätigkeiten zu verwenden, tarnt die Quellen des Reichtums und lässt uns Wertschöpfung mit Wertabschöpfung verwechseln. Georges Monbiot.
Hi.
Hallo, Joachim. Fröhliche Weihnachten will ich fast schon noch sagen. Sind ja gerade vorbei, die Weihnachtsfeiertage.
Ja, und einigermaßen zufriedenstellend verlebt?
Ja, ich habe mein Bestes gegeben.
Ja, weiß gar nicht, ob es Loriot ist, der gesagt hat, nach den ruhigen Tagen wird es dann auch endlich wieder ein bisschen ruhiger.
Ja. So. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen herausfordernd, auch dann mit der Familie, mit der, die man sich nicht aussucht irgendwie. Da kann es dann natürlich schwierig sein, wenn man über die Welt im Besonderen und an sich sprechen möchte.
Dafür haben wir ja glücklicherweise diesen Podcast hier.
Genau, aber ich finde, mittlerweile habe ich mir mein Weihnachten doch auch so gut zusammengebastelt, dass ich auch irgendwie mit der Familie Zeit verbringe, irgendwie, wo ich auch selbst gewählt und autonom Lust habe, Zeit zu verbringen. Und war dann jetzt natürlich auch ein bisschen mit meinem Umzug und so ein bisschen eine belastete und gestresste Zeit, aber darauf wird auch schon Rücksicht genommen. Von daher hatte ich eigentlich ein sehr angenehmes Weihnachtsfest.
Das freut mich doch. Ja, letztes Mal hatten wir uns der KI gewidmet, was ich eine wirklich spannende Episode fand.
Ja.
Und wir hatten ja auch schon mal eine Interview-Episode, vielmehr zwei davon. Zunächst zwei Folgen mit mir und dann zwei Folgen mit dir. Ziemlich umfangreich und auch spannend. Und wir waren ja schon öfter mal so am Überlegen, dass wir den Podcast auch dadurch bereichern, dass wir vielleicht mal einen Philosophen vorstellen, dass wir mal Texte vorstellen, die uns wichtig sind, dass wir uns nicht nur ein Thema nehmen. Und ich finde jetzt so zum Übergang ins neue Jahr wäre das eigentlich ein schöner Zeitpunkt, um mal zwei Texte vorzutragen, die wir nicht mit Pro und Contra analysieren, die natürlich sicher eine gewisse Wertung darstellen, weil wir sie ausgewählt haben. Wer unseren Podcast ab und zu hört, wird sich dann vielleicht schon vorstellen können, was uns da wichtig erscheint. Aber die Texte sollen für sich stehen. Und ich habe so ein bisschen ein philosophisches Konstrukt gewählt, das dargestellt und aufgeschlüsselt wird, das so ein bisschen die Ungleichheiten aufzeigt. Und jetzt würde ich mal an dich abgeben, warum du deinen Text gewählt hast.
Ja, ja, also erstmal finde ich die Idee auch super. Und wir haben ja jetzt hier in dem Podcast irgendwie seit Mitte des Jahres irgendwie ordentlich vor uns hingeschwallt. Und ich finde, es darf aber ruhig auch mal Raum sein, irgendwie anderen Menschen eine Stimme zu geben und einfach auch mal selbst zuzuhören quasi oder wiederzugeben. Und genau, da du dich ja jetzt auch so für einen Text entschieden hattest, was ich ja eigentlich auch sehr gerne mache, aber dann immer in so einem total abstrakten sozialphilosophischen Bereich eben, der so sehr groß und rahmend irgendwie philosophisch auch unser Gesellschaftssystem aufgreift. Also ich habe den Text noch nicht ganz gelesen von dir jetzt, aber er hatte mal reingelesen, finde es sehr spannend. Aber darum dachte ich mir, suche ich mir mal diesmal was aus oder einen Text aus, der so ein bisschen konkreter ist, also wo es eher irgendwie jetzt nicht so sehr um irgendwie das große Gesellschaftssystem an sich geht. Das ist natürlich man kennt mich immer natürlich auch implizit, sondern es geht eher darum, irgendwie, wo gilt es zu kämpfen und wofür gilt es zu kämpfen heute? Also irgendwie, welche sind Möglichkeiten, wie man emanzipierte Räume erkämpfen kann? Und irgendwie, da habe ich auch eine Denkerin mitgebracht, die Angela Davis, die ich sehr bewundere und die auch schon jahrzehntelang irgendwie jetzt am Wirken ist. Und die meines Erachtens einen total genialen Überblick hat auch über die Kämpfe auf der Welt und über so auch die Verknüpfung von Theoriebildung und Widerstand und Protest. Und genau, darum geht es dann in dem Text, den ich vortragen werde, eher so um genau die Frage danach, wofür es sich heute zu kämpfen lohnt und wie heute irgendwie gegen die Verhältnisse, die ich ja so oft kritisiere, anzukämpfen ist.
Spannend, ich kenne den Text gar nicht. Insofern bin ich sehr gespannt. Ich würde auch empfehlen, da wir ja schon auch ein gewisses Maß an Zeit verfügbar haben, es entsprechend lange Texte sind, vielleicht auch die Folge so Zeit ist, ein zweimal zu hören, vielleicht auch mal mit dem einen, dann mit dem anderen Text anzufangen, weil es mit Sicherheit gehaltvoll und dürfte viel Spannendes dabei sein, wen es interessiert. Ja, ich komme zu meinem Text, und zwar ist er von Georges Monbiot. Und er beschäftigt sich mit dem Neoliberalismus. Und er hält den Neoliberalismus für die treibende Kraft in unserer Gesellschaft und sieht auch die Linke der Mitte dem neoliberalistischen Idiom verfallen. Insofern, als dass er davon ausgeht, dass dafür keine greifbare Alternative aufgezeigt wird, sondern nur Rückgriffe auf die Vergangenheit, die die Menschen aber nicht abholen. Die Menschen brauchen neue Ideen. Und das nur mal so am Rande. Wichtig ist erstmal eine Form der Analyse, die er bietet. Und man kann ganz gut darin ablesen, wie es sich mit den Ungleichheiten, dem Klassismus und Aspekten der Globalisierung, arm und reich, Leistung und was weiß ich, sämtliche Aspekte, die ich für sehr wesentlich und wichtig halte, werden von ihm hier abgehandelt.
Kurze Nachfrage nochmal, also was für einen Hintergrund hat der Autor des Textes quasi, oder ist das ein freier Schriftsteller oder auch ein Philosoph?
Ich habe mich mit Georges Monbiot noch gar nicht beschäftigt.
Oh, spannend.
Ich habe diesen Text gelesen und als Essay und war begeistert. Okay. Insofern war das jetzt meine Motivation, diesen Text auszuwählen. Ich kenne ihn spannenderweise gar nicht. Also durch den Text werde ich mich jetzt mit ihm beschäftigen. Aber ich könnte, während du vorliest, vielleicht noch mal ein bisschen was recherchieren, dass ich über den Autor ein bisschen was an die Hand geben kann. Aber erstmal lasse ich den Text für sich sprechen.
Ja.
Gut. Stellen Sie sich vor, die Menschen in der Sowjetunion hätten niemals von Kommunismus gehört. Die Ideologie, die unser Leben beherrscht, hat für die meisten von uns keine Namen. Erwähnt man sie im Gespräch, erntet man meist nur ein Achselzucken, selbst wenn der Zuhörer, die Zuhörer, den Begriff schon einmal gehört haben, fällt es ihnen schwer, ihn zu definieren. Neoliberalismus. Wissen Sie, was das ist? Seine Anonymität ist zugleich Symptom und Ursache seiner Macht. Er hat bei einer bemerkenswerten Vielzahl von Krisen eine zentrale Rolle gespielt. Beim Finanzkollaps von 2007 bis 2008, bei der Auslagerung von Reichtum und Macht, wovon die Panama Papers nur einen kleinen Einblick geben, beim langsamen Zerfall des öffentlichen Gesundheits- und Bildungssystems, beim Wiederanstieg der Kinderarmut, bei der Epidemie der Einsamkeit, beim Zusammenbruch von Ökosystemen, beim Aufstieg Donald Trumps. Doch wir reagieren auf diese Krisen, als entstünden sie isoliert voneinander offenbar ohne zu erkennen, dass sie alle durch dieselbe kohärente Philosophie ausgelöst oder zumindest verschärft wurden. Eine Philosophie, die einen Namen hat oder hatte. Welche größere Macht könnte es geben, als namenlos zu wirken? So allgegenwärtig ist der Neoliberalismus geworden, dass wir ihn kaum noch als Ideologie erkennen. Wir scheinen die Vorstellung zu akzeptieren, diese utopische, millenaristische Glaubenslehre beschreibe eine neutrale Kraft, eine Art Naturgesetz, vergleichbar mit Darwins Evolutionstheorie. Doch diese Philosophie entstand als bewusster Versuch, das menschliche, umgekehrt, der Hesse spricht, das menschliche Leben neu zu formen und den Ort der Macht zu verschieben. Der Neoliberalismus betrachtet Wettbewerb als das definierende Merkmal menschlicher Beziehungen. Er definiert Bürger zu Konsumenten um, deren demokratische Entscheidungen sich am besten durch Kaufen und Verkaufen ausdrücken, ein Prozess, der Leistung belohnt und Ineffizienz bestraft. Er behauptet, der Markt erbringe Vorteile, die durch Planung niemals erreicht werden könnten. Versuche, den Wettbewerb zu begrenzen, gelten als freiheitsfeindlich. Steuern und Regulierung sollen minimiert, öffentliche Dienstleistungen privatisiert werden, die Organisation von Arbeit und kollektive Tarifverhandlungen durch Gewerkschaften werden als Marktverzerrungen dargestellt, die die Herausbildung einer natürlichen Hierarchie von Gewinnern und Verlierern behindern. Ungleichheit wird als Tugend umgedeutet, als Belohnung für Nützlichkeit und als Generator von Wohlstand, der nach unten durchsickert und alle bereichert. Bemühungen um eine egalitärere Gesellschaft seien sowohl kontraproduktiv als auch moralisch zersetzend. Der Markt sorge dafür, dass jeder bekommt, was er verdient. Wir internalisieren und reproduzieren diese Glaubenssätze. Reiche reden sich ein, sie hätten ihren Wohlstand allein durch Leistung erworben und ignorieren die Vorteile, etwa Bildung, Erbschaft oder Klassenherkunft, die dazu beigetragen haben könnten. Arme beginnen, sich selbst für ihr Scheitern verantwortlich zu machen, selbst wenn sie kaum Einfluss auf ihre Umstände haben. Strukturelle Arbeitslosigkeit? Egal. Wenn du keinen Job hast, bist du eben nicht unternehmerisch genug. Unbezahlbare Wohnkosten? Wenn deine Kreditkarte am Limit ist, bist du verantwortungslos. Kein Schulhof mehr für deine Kinder? Wenn sie dick werden, ist das deine Schuld. In einer von Wettbewerb beherrschten Welt werden diejenigen, die zurückfallen, als Verlierer definiert und definieren sich selbst so. Zu den Folgen zählen, wie Paul Verhaag in seinem Buch What About Me beschreibt, Epidemien von Selbstverletzung, Essstörungen, Depressionen, Einsamkeit, Leistungsangst und soziale Phobie. Vielleicht überrascht es daher nicht, dass Großbritannien, wo neoliberale Ideologie am rigorosesten umgesetzt wurde, die Einsamkeitshauptstadt Europas ist. Wir sind jetzt alle Neoliberale. Der Begriff Neoliberalismus wurde 1938 auf einer Konferenz in Paris geprägt. Unter den Teilnehmern waren zwei Männer, die die Ideologie maßgeblich prägen sollten: Ludwig von Mises und Friedrich Hayek. Beide aus Österreich ins Exil gegangen, betrachteten sie die Sozialdemokratie, verkörpert etwa durch Roosevelts New Deal oder den Aufbau des britischen Wohlfahrtsstaates, als Ausprägung eines Kollektivismus, der auf demselben Spektrum liege wie Nationalsozialismus und Kommunismus. In Der Weg zur Knechtschaft 1944 argumentierte Hayek, staatliche Planung führe durch die Zerschlagung des Individualismus zwangsläufig zu totalitärer Kontrolle. Wie Mises Buch Bürokratie wurde auch dieses Werk weithin gelesen. Es erregte die Aufmerksamkeit sehr wohlhabender Menschen, die in dieser Philosophie eine Gelegenheit sahen, sich von Regulierung und Steuern zu befreien. Als Hayek 1947 die erste Organisation zur Verbreitung neoliberaler Lehren gründete, die Mont-Pèlerin-Gesellschaft, wurde sie von Millionären und ihren Stiftungen finanziell unterstützt. Mit ihrer Hilfe entstand das, was Daniel Stadman Jones in Masters of the Universe als eine Art neoliberale Internationale beschreibt. Ein transatlantisches Netzwerk aus Akademikern, Unternehmern, Journalisten und Aktivisten. Die reichen Förderer finanzierten Thinktanks zur Ausarbeitung und Verbreitung der Ideologie, darunter das American Enterprise Institute, die Heritage Foundation, das Cato Institute, das Institute of Economic Affairs, das Center for Policy Studies und das Adam Smith Institute. Zudem wurden Professuren und Universitätsinstitute finanziert, insbesondere an den Universitäten von Chicago und Virginia. Mit der Zeit wurde der Neoliberalismus radikaler. Hayeks Auffassung, Regierungen müssten Wettbewerb regulieren, um Monopole zu verhindern, wich vor allem bei amerikanischen Vertretern wie Milton Friedman der Überzeugung, Monopolmacht könne als Belohnung für Effizienz gelten. Gleichzeitig geschah etwas Merkwürdiges. Die Bewegung verlor ihren Namen. 1951 bezeichnete sich Friedman noch gerne als Neoliberalen, doch bald verschwand der Begriff. Noch seltsamer, obwohl die Ideologie klarer und die Bewegung geschlossener wurde, wurde der verlorene Name durch keinen allgemein akzeptierten Ersatz ersetzt. Zunächst blieb der Neoliberalismus trotz großzügiger Finanzierung randständig. Der Nachkriegskonsens war nahezu universell. Keynes Wirtschaftstheorie wurde breit angewandt, Vollbeschäftigung und Armutsbekämpfung galten als zentrale Ziele, Spitzensteuersätze waren hoch und Regierungen strebten ohne Scheu soziale Ergebnisse an. Doch in den 1970er Jahren, als keynesianische Politiken ins Stocken gerieten und Wirtschaftskrisen einsetzten, drangen neoliberale Ideen in den Mainstream vor. Friedman bemerkte später, als die Zeit kam, in der man etwas ändern musste, lag eine Alternative bereit. Mit Hilfe wohlgesonnener Journalisten und politischer Berater übernahmen sowohl die US-Regierung unter Jimmy Carter als auch die britische Regierung unter Jim Callaghan Teile des neoliberalen Programms, insbesondere in der Geldpolitik. Mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan folgte der Rest. Massive Steuersenkungen für Reiche, Zerschlagung der Gewerkschaften, Deregulierung, Privatisierung, Outsourcing und Wettbewerb im öffentlichen Sektor. Über IWF, Weltbank, Maastricht-Vertrag und Welthandelsorganisation wurden neoliberale Politiken, oft ohne demokratische Zustimmung, großen Teilen der Welt aufgezwungen. Besonders bemerkenswert war ihre Übernahme durch Parteien, die einst links standen, etwa Labour oder die Demokraten. Wie Stadman Jones schreibt, es ist schwer, eine andere Utopie zu finden, die so vollständig verwirklicht wurde. Es mag seltsam erscheinen, dass eine Doktrin, die Wahlfreiheit und Freiheit verspricht, mit dem Slogan »There is no alternative«, es gibt keine Alternative, beworben wurde. Doch wie Hayek bei einem Besuch in Pinochets Chile, einem der ersten Länder, in denen das Programm umfassend umgesetzt wurde, bemerkte, neige seine persönliche Präferenz eher zu einer liberalen Diktatur als zu einer demokratischen Regierung ohne Liberalismus. Die Freiheit, die der Neoliberalismus bietet und die in abstrakter Form so verführerisch klingt, entpuppt sich als Freiheit, für die Hechte, nicht für die Elritzen. Kleine Randbemerkung, Hechte, da geht es tatsächlich um Fische, nämlich die Raubfische aus dem Süßwasserteich und die Elritzen. Das sind kleine Schwarmfische, die besonders kennzeichnen, wenn die Qualität des Wassers hoch ist, die quasi nur dann existieren können, wenn es sauberes Wasser gibt. Weiter im Text. Freiheit von Gewerkschaften und kollektiven Tarifverhandlungen bedeutet die Freiheit, Löhne zu drücken. Freiheit von Regulierung bedeutet die Freiheit, Flüsse zu vergiften, Arbeiter zu gefährden, sittenwidrige Zinssätze zu verlangen und exotische Finanzinstrumente zu entwerfen. Freiheit von Steuern bedeutet Freiheit von Umverteilung, also von Maßnahmen, die Menschen aus der Armut befreien. Wie Naomi Klein in die Schockstrategie dokumentiert, befürworteten neoliberale Theoretiker die Nutzung von Krisen, um unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, während die Bevölkerung abgelenkt ist. Etwa nach Pinochets Putsch, nach dem Irakkrieg oder nach Hurricane Katrina, den Friedman als eine Gelegenheit zur radikalen Reform des Bildungssystems in New Orleans bezeichnete. Wo neoliberale Politiken im Inland nicht durchgesetzt werden können, werden sie international aufgezwungen. Durch Handelsverträge mit sogenannten Investor-Staats-Schiedsverfahren, also ausgelagerte Schiedsgerichte, vor denen Konzerne die Abschaffung sozialer und ökologischer Schutzmaßnahmen einklagen können. Wenn Parlamente beschlossen haben, den Zigarettenverkauf einzuschränken, Wasservorräte vor Bergbauunternehmen zu schützen, Energiepreise einzufrieren oder zu verhindern, dass Pharmafirmen den Staat ausnehmen, haben Konzerne geklagt. Oft mit Erfolg. Demokratie wird zur Theaterkulisse. Ein weiteres Paradox des Neoliberalismus besteht darin, dass universeller Wettbewerb auf universeller Quantifizierung und Vergleichbarkeit beruht. Das Ergebnis ist, dass Arbeitnehmer, Arbeitssuchende und öffentliche Dienstleistungen aller Art einem kleinlichen, erdrückenden Regime aus Bewertung und Überwachung unterworfen werden, das darauf abzielt, Gewinner zu identifizieren und Verlierer zu bestrafen. Die Doktrin, die von Mises vorgeschlagen hatte, uns vom bürokratischen Albtraum zentraler Planung zu befreien, hat stattdessen einen neuen geschaffen. Der Neoliberalismus war nicht als selbstbedienerisches Abzocksystem konzipiert, doch er wurde rasch zu einem solchen. Das Wirtschaftswachstum war im neoliberalen Zeitalter seit etwa 1980 in Großbritannien und den USA deutlich langsamer als in den Jahrzehnten zuvor. Allerdings nicht für die Superreichen. Die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen, die nach 60 Jahren Rückgangs wieder anstieg, wuchs rasant. Bedingt durch die Zerschlagung der Gewerkschaften, Steuersenkungen, steigende Mieten, Privatisierung und Deregulierung. Die Privatisierung oder Marktförmigkeit öffentlicher Dienstleistungen wie Energie, Wasser, Bahn, Gesundheit, Bildung, Straßen und Gefängnisse hat es Unternehmen ermöglicht, Mautstellen vor lebenswichtigen Gütern zu errichten und für deren Nutzung Renten zu verlangen, entweder von Bürgern oder vom Staat. Rente ist ein anderes Wort für leistungsfreies Einkommen. Wenn Sie ein überteuertes Bahnticket bezahlen, deckt nur ein Teil des Fahrpreises die tatsächlichen Kosten. Der Rest ergibt sich daraus, dass man sie in der Zange hat. Die Eigentümer und Betreiber der privatisierten oder teilprivatisierten Dienstleistungen in Großbritannien erzielen enorme Vermögen bei minimalen Investitionen und maximalen Preisen. In Russland und Indien eigneten sich Oligarchen staatliche Vermögenswerte, in Ausverkaufsaktionen an. In Mexiko erhielt Carlos Slim die Kontrolle über nahezu alle Festnetz- und Mobilfunkdienste und wurde bald zum reichsten Mann der Welt. Die Finanzialisierung hatte eine ähnliche Wirkung. Wie Andrew Sayer in Why We Can't Afford the Rich feststellt, ist auch der Zins ein leistungsloses Einkommen, das ohne eigene Anstrengung anfällt. Während Arme ärmer und Reiche reicher werden, gewinnen die Reichen zunehmend Kontrolle über einen weiteren entscheidenden Vermögenswert: Geld. Zinszahlungen sind überwiegend ein Transfer von Geld von Arm zu Reich. Steigende Immobilienpreise und der Rückzug staatlicher Finanzierung, etwa der Wechsel von Studienzuschüssen zu Studienkrediten, belasten Menschen mit Schulden, während Banken und ihre Führungskräfte enorme Gewinne einfahren. Sayer argumentiert, dass die letzten 4 Jahrzehnte nicht nur von einer Umverteilung von Arm zu Reich geprägt waren, sondern auch innerhalb der Reichen. Weg von denen, die durch die Produktion neuer Güter oder Dienstleistungen verdienen, hin zu denen, die bestehende Vermögenswerte kontrollieren und Mieten, Zinsen oder Kapitalgewinne abschöpfen. Erwerbseinkommen wurde durch leistungsloses Einkommen verdrängt. Neoliberale Politik ist überall von Marktversagen durchzogen. Nicht nur Banken sind too big to fail, sondern auch die Unternehmen, die inzwischen mit der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen betraut sind. Wie Tony Judd in Ill Fares the Land feststellt, übersah Hayek, dass lebenswichtige nationale Dienstleistungen nicht zusammenbrechen dürfen, was bedeutet, dass Wettbewerb nicht bis zum Ende durchgespielt werden kann. Die Gewinne privatisiert das Unternehmen, das Risiko trägt der Staat. Je größer das Scheitern, desto extremer wird die Ideologie. Regierungen nutzen neoliberale Krisen als Vorwand und Gelegenheit, Steuern zu senken, verbleibende öffentliche Dienstleistungen zu privatisieren, das soziale Sicherheitsnetz zu zerschneiden, Unternehmen zu deregulieren und Bürger neu zu regulieren. Der sich selbst hassende Staat verbeißt sich nun in jedes Organ des öffentlichen Sektors. Vielleicht ist die gefährlichste Auswirkung des Neoliberalismus nicht die wirtschaftliche, sondern die politische Krise. Mit der Verkleinerung des staatlichen Handlungsraums schrumpft auch unsere Fähigkeit, durch Wahlen Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Stattdessen, so die neoliberale Theorie, sollen Menschen Wahlfreiheit durch Konsum ausüben. Doch einige haben mehr Kaufkraft als andere. In dieser Konsumenten- oder Aktionärsdemokratie sind Stimmen ungleich verteilt. Das Ergebnis ist eine Entmachtung der Armen und der Mittelschicht. Wenn rechte Parteien und ehemalige linke Parteien ähnliche neoliberale Politiken verfolgen, wird Entmachtung zur Entfremdung. Große Teile der Bevölkerung ziehen sich aus der Politik zurück. Chris Hedges bemerkt, dass faschistische Bewegungen ihre Basis nicht aus politisch Aktiven rekrutieren, sondern aus politisch Inaktiven. Den Verlierern, die oft zu Recht das Gefühl haben, keine Stimme oder Rolle im politischen Establishment zu besitzen. Wenn politische Debatten uns nicht mehr erreichen, werden Menschen empfänglich für Slogans, Symbole und Sensationen. Für Bewunderer Trumps etwa erscheinen Fakten und Argumente irrelevant. Judd erklärte, dass wenn das dichte Geflecht aus Beziehungen zwischen Staat und Bürgern auf bloße Autorität und Gehorsam reduziert wird, nur noch Staatsmacht übrig bleibt, um uns zu binden. Der Totalitarismus, den Hayek fürchtete, entstehe eher dann, wenn Regierungen, nachdem sie die moralische Autorität verloren haben, die aus der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen erwächst, darauf reduziert sind, Menschen zu beschwatzen, zu bedrohen und schließlich zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Wie der Kommunismus ist auch der Neoliberalismus der Gott, der gescheitert ist. Doch diese Zombie-Doktrin taumelt weiter, unter anderem wegen ihrer Anonymität oder genauer wegen eines ganzen Bündels von Anonymitäten. Die unsichtbare Doktrin der unsichtbaren Hand wird von unsichtbaren Förderern vorangetrieben. Langsam, sehr langsam beginnen wir einige ihrer Namen zu erfahren. So erfahren wir etwa, dass das Institute of Economic Affairs, das sich in den Medien vehement gegen strengere Regulierung der Tabakindustrie ausgesprochen hat, seit 1963 heimlich von British American Tobacco finanziert wurde. Wir erfahren, dass Charles und David Koch, zwei der reichsten Männer der Welt, das Institut gründeten, aus dem die Tea Party-Bewegung hervorging. Und wir lesen, dass Charles Koch dem Aufbau eines seiner Think Tanks festhielt, man solle, um unerwünschte Kritik zu vermeiden, die Kontrolle und Steuerung der Organisation nicht öffentlich bekannt machen. Die Sprache des Neoliberalismus verschleiert oft mehr, als sie erklärt. Der Markt klingt wie ein natürliches System, das uns alle gleichermaßen betrifft, wie Schwerkraft oder Luftdruck. Doch er ist von Machtverhältnissen durchzogen. Was der Markt will, bedeutet meist, was Konzerne und ihre Führungskräfte wollen. Auch der Begriff Investition meint, wie Sayer feststellt, zwei sehr unterschiedliche Dinge. Einerseits die Finanzierung produktiver und gesellschaftlich nützlicher Tätigkeiten, andererseits den Kauf bestehender Vermögenswerte, um daraus Mieten, Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne zu ziehen. Dasselbe Wort für unterschiedliche Tätigkeiten zu verwenden, tarnt die Quellen des Reichtums und lässt uns Wertschöpfung mit Wertabschöpfung verwechseln. Vor 100 Jahren wurden Neureiche von Erben verachtet. Unternehmer suchten gesellschaftliche Anerkennung, indem sie sich als Rentiers ausgaben. Heute ist das Verhältnis umgekehrt. Rentiers und Erben stilisieren sich als Unternehmer. Sie behaupten, ihr leistungsloses Einkommen verdient zu haben. Diese Anonymitäten und Verwirrungen verbinden sich mit der Namens- und Ortlosigkeit des modernen Kapitalismus. Franchise-Modelle, bei denen Arbeiter nicht wissen, für wen sie eigentlich arbeiten, Unternehmen, die über Netze aus Offshore-Geheimhaltungsregimen registriert sind, so komplex, dass selbst die Polizei die wirtschaftlichen Berechtigten nicht ermitteln kann, Steuersysteme, die Regierungen verwirren, Finanzprodukte, die niemand versteht. Die Anonymität des Neoliberalismus wird energisch verteidigt. Anhänger von Hayek, Mises und Friedman lehnen den Begriff häufig ab und argumentieren, nicht ganz zu Unrecht, er werde heute nur noch abwertend verwendet. Doch sie bieten keinen Ersatz. Manche nennen sich klassische Liberale oder Libertäre. Doch diese Bezeichnungen sind irreführend und merkwürdig selbstverkleinernd, da sie suggerieren, der Weg zur Knechtschaft, Bürokratie oder Friedmans Kapitalismus und Freiheit seien nichts Neues. Trotz allem besitzt das neoliberale Projekt zumindest in seinen frühen Phasen etwas Bewundernswertes. Es war eine eigenständige, innovative Philosophie, vorangetrieben von einem kohärenten Netzwerk aus Denkern und Aktivisten mit einem klaren Aktionsplan. Sie war geduldig und beharrlich. Der Weg zur Knechtschaft wurde zum Weg an die Macht. Der Triumph des Neoliberalismus spiegelt jedoch auch das Versagen der Linken wider. Als die Laissez-faire-Ökonomie 1929 zur Katastrophe führte, entwickelte Keynes eine umfassende Alternative. Als das keynesianische Modell in den 1970er Jahren an Grenzen stieß, lag eine andere Theorie bereit. Doch als der Neoliberalismus 2008 zusammenbrach, gab es nichts. Deshalb wandelt der Zombie weiter. Linke und politische Mitte haben seit 80 Jahren keinen neuen allgemeinen wirtschaftstheoretischen Rahmen hervorgebracht. Jede Berufung auf Keynes ist ein Eingeständnis dieses Scheiterns. Keynesianische Lösungen für die Krisen des 21. Jahrhunderts vorzuschlagen, ignoriert drei offensichtliche Probleme. Es ist schwer, Menschen für alte Ideen zu mobilisieren, die in den 1970er Jahren sichtbar gewordenen Schwächen bestehen weiterhin und vor allem sagen sie nichts zu unserer größten Bedrohung, der Umweltkrise. Keynesianismus funktioniert, indem er Konsumnachfrage ankurbelt, um Wachstum zu erzeugen. Doch Konsum und Wachstum sind die Motoren der Umweltzerstörung. Was die Geschichte von Keynesianismus und Neoliberalismus zeigt, ist, dass es nicht genügt, ein kaputtes System abzulehnen. Es muss eine kohärente Alternative entwickelt werden. Für Labour, die Demokraten und die breitere Linke sollte die zentrale Aufgabe darin bestehen, ein ökonomisches Apollo-Programm zu entwickeln, einen bewussten Versuch, ein neues System zu entwerfen, zugeschnitten auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Soweit der Text.
Ja, sehr spannend.
Damit, wenn du mich fragst, alles gesagt.
Ja. Da ist natürlich wirklich vieles mit gesagt. Könnten wir jetzt natürlich auch schon wieder hier tiefstens in den Diskurs gehen.
Aber
heute hatten wir uns ja vorgenommen, die Texte einfach mal stehen zu lassen.
Für sich sprechen zu lassen, ja.
Genau. Und darum würde ich mal meinen Text an den Start bringen.
Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe ihn noch gar nicht gelesen und bin jetzt auch sehr gespannt auf deinen Text.
Genau. Ich muss mich hier nochmal ein bisschen positionieren, dass ich das auch richtig sehe und vorlesen kann. Bei mir nochmal zum Kontext. Dein Text war jetzt wirklich so ein relativ frei verfasstes Essay, hatte ich das Gefühl. Also, den man gut auch, also der so tiefgehend und irgendwie allumfassend ist, dass der auch gut ohne Kontext steht, finde ich. Aber ich glaube, bei meinem Text ist ein bisschen Kontext relevant. Wie gesagt, es handelt sich um einen Text von der Angela Davis. Das ist eine schwarze amerikanische Freiheitskämpferin, die Mitte des 20. Jahrhunderts als kommunistische Frau in Amerika, die sich eben gegen die Unterdrückung der People of Color, der klassistisch unterdrückten Menschen und auch der sexistisch unterdrückten Menschen eingesetzt hat und dementsprechend auch radikaler Verfolgung ausgeliefert war. Also mittlerweile wird sie in Amerika auch gefeiert als Koryphäe der Bürgerrechtsbewegung. Und es wird sich sehr positiv eigentlich gesamtgesellschaftlich auf sie bezogen, also bei jemand wie Trump sicherlich nicht, aber so im allgemeinen Bewusstsein. Allerdings wurde sie tatsächlich jahrzehntelang verfolgt, hat auch im Gefängnis gesessen für ihren Kampf für die Rechte von schwarzen Frauen und hat aber eben, wie eben schon durchklang, sich nicht immer nur für jetzt eine Bewegung eingesetzt, sondern schon immer versucht, Querverbindungen zu ziehen und irgendwie auch die Welt in ihrer Ganzheit und auch verschiedene Unterdrückungslinien zusammenzudenken. Also irgendwie auch aus einer linken Perspektive eben nicht einfach nur zu sagen, wir kämpfen hier alle vereinzelt, irgendwie die Frauen kämpfen für ihre Befreiung, die People of Color, die Kolonisierten und die queeren Menschen auch, sondern sie versucht das eben immer schon zusammenzudenken, was ich sehr inspirierend und spannend finde. Und dazu macht sie einerseits Theoriebildung und lehrt auch an Universitäten und hält Vorträge, hat auch in Frankfurt studiert, auch bei der Frankfurter Schule. Mitunter stand auch Herbert Marcuse sehr nah, ist auch ein relativ bekannter Philosoph, auch Frankfurter Prägung. Und ist darum eine Philosophin, aber eben auch sehr praxisorientiert. Und der Vortrag, den ich von ihr vorlesen würde, den hat sie gehalten 2015 in der Türkei. Und ich halte den aber, ob schon er 10 Jahre her ist, immer noch für sehr aktuell und sehr spannend. Und der trägt den Titel Länderübergreifende Solidarität. Den Vortrag würde ich dann mal vortragen und er bezog sich auch auf eine Erinnerung wurde gehalten an der Universität in Istanbul in der Türkei und bezog sich auch an die Erinnerung an Hrant Dink, auch ein sehr spannender Mensch, wer möchte, kann sich gerne mal mit dem beschäftigen. Das war ein armenischer Schriftsteller und Journalist, der in der Türkei gewirkt hat und es gab ja auch einen Genozid an den Armeniern von Seiten der Jungtürken und der türkischen Bevölkerung Anfang des 20. Jahrhunderts, der bis heute von der Türkei nicht anerkannt wird. Und dieser Journalist wurde auch auf offener Straße ermordet. Und im Rahmen von einer Erinnerung an den und allgemein eben einem Vortrag über internationale Solidaritäten hat Angela Davis diese Rede gehalten mit dem Titel Länderübergreifende Solidarität.
Gespannt.
Genau. Hrant Dink bleibt im Kampf gegen Kolonialismus, Völkermord und Rassismus eine leuchtende Symbolfigur. Wer glaubt, sein Traum von Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit könne zunichte gemacht werden, sollte inzwischen bemerkt haben, dass durch seine Ermordung viele weitere Hrant Dinks geschaffen worden sind. Rund um die Welt sagen Menschen, ich bin Hrant Dink. Ohne Zweifel wird sein Eintreten für Gerechtigkeit und Gleichheit weiter existieren. Ständige Bemühungen, eine breite intellektuelle Kultur zu schaffen, die die heutigen Folgen des Völkermords in Armenien untersucht, sind meines Erachtens zentral für den weltweiten Widerstand gegen Rassismus, Völkermord und Kolonialismus. Der Geist von Hrant Dink lebt weiter und erstarkt zusehends. Es erfreut mich, dass mir das Gedenken an Hrant Dinks Leben und Werk die Gelegenheit gegeben hat, zum ersten Mal in meinem Leben in die Türkei zu reisen. Ich kann kaum glauben, dass ich erst nach so vielen Jahrzehnten endlich dieses Land bereise. Seit ich klein war, habe ich von Istanbul geträumt. Und besonders seit mein enger Freund James Baldwin, der mich sehr geprägt hat, mir von der Geografie, der Politik, vom intellektuellen Leben in der Türkei und eben dieser Universität erzählte. Ich möchte euch sagen, dass ich als junge Aktivistin und während ich älter werde, scheinen sich meine Erinnerungen und Gedanken zu verjüngen, Nazım Hikmet las und mich, wie alle guten KommunistInnen jener Tage, von seinen Worten inspiriert fühlte. Als ich ins Gefängnis kam, so erinnere ich mich noch, ermutigten und beflügelten mich Solidaritätsbekundungen sowie Berichte über Veranstaltungen, die in der Türkei für mich organisiert wurden. Deswegen kann ich kaum glauben, dass ich erst jetzt zum ersten Mal in die Türkei gereist bin. Da dies mein erster Türkei-Besuch ist, möchte ich allen danken, die sich damals persönlich an der Kampagne zu meiner Freilassung beteiligt haben oder deren Eltern oder vielleicht gar Großeltern, die die internationale Bewegung zu meinem Schutz unterstützt haben. Die Tatsache, dass ich auf der FBI-Liste der 10 Meistgesuchten stand, was heute Beifall findet, wenn man lange genug lebt, offenbart sich die Wandlungsfähigkeit der Geschichte, ist in meinen Augen weniger wichtig als das unmöglich Scheinende, das diese große internationale Kampagne erreichte. Als wir mit den damals mächtigsten Persönlichkeiten der USA in Konflikt gerieten, waren wir entgegen aller Erwartungen erfolgreich. Und wir sollten nicht vergessen, Ronald Reagan war seinerzeit Gouverneur von Kalifornien, Richard Nixon US-Präsident und Edgar Hoover Leiter des FBI. Ich werde oft gefragt, wie ich von den Menschen erinnert werden möchte. Darauf erwidere ich, dass es für mich gar keine Rolle spielt, wie man meine eigene Person im Gedächtnis behält. Man solle sich aber daran erinnern, dass die für meine Freilassung gebildete Bewegung triumphierte. Sie nahm unüberwindbare Hindernisse, wenngleich ich unschuldig war. Damals nahm man an, die Macht jener Kräfte in den USA sei derart stark, dass ich entweder in der Gaskammer landen oder den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen würde. Dank der Bewegung stehe ich jedoch heute vor euch. Meine Beziehung zur Türkei ist auch durch andere Solidaritätsbewegungen geprägt worden. Jüngst habe ich Solidaritätsbekundungen mit denen, die sich im Widerstand gegen Typ-F-Gefängnisse hier in der Türkei befinden, zu unterstützen gesucht. Darunter waren Gefangene, die bis zum Tode fasten wollten. Ich habe mich zudem daran beteiligt, Solidarität für Abdullah Öcalan sowie andere politische Gefangene inklusive Pina Selek aufzubauen. Da meine früheren Beziehungen zur Türkei von Momenten internationaler Solidarität geprägt wurden, habe ich meinen Vortrag mit länderübergreifende Solidarität, Widerstand gegen Rassismus, Völkermord und Kolonialismus überschrieben. Es geht mir darum, mögliche Zukunftsentwürfe zu entwickeln und Vernetzungsmöglichkeiten zwischen Bewegungen verschiedener Erdteile vorzuschlagen, besonders zwischen den USA, der Türkei und Palästina. Der Begriff Völkermord ist üblicherweise für bestimmte Ereignisse reserviert worden, wie sie in der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes definiert wurden, welche die Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 infolge der faschistischen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs beschlossen. Einige von euch werden den genauen Wortlaut der Konvention kennen, doch ich möchte ihn gerne wiederholen. Danach ist Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Tötung von Mitgliedern der Gruppe, Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischen Schaden an Mitgliedern der Gruppe, vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind, gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Die Konvention wurde 1948 erlassen, von den USA, aber erst 1987, fast 40 Jahre später, unterzeichnet. 3 Jahre nach Beschluss der Konvention erhielt die UN ein Gesuch des US-Bürgerrechtskongresses, worin die Vereinigten Staaten des Völkermordes an Schwarzen in den USA beschuldigt wurden. Dieses Gesuch wurde von bekannten Persönlichkeiten unterzeichnet, etwa von W.E.B. Du Bois, der damals von der US-Regierung ins Visier genommen wurde. Die Petition wurde der UN in New York von Paul Robeson übergeben und in Paris durch den Bürgerrechtsanwalt William L. Patterson, Letzterer war seinerzeit Leiter des US-Bürgerrechtskongresses und schwarzes Mitglied der Communist Party, ein prominenter Anwalt, der die Scottsboro 9 verteidigt hatte. Als er aus Paris zurückkehrte, entzog man ihm den Reisepass. Das begab sich zu einer Zeit, als KommunistInnen und Menschen, die man des Kommunismus bezichtigte, massiv attackiert wurden. In der Einleitung des Gesuchs heißt es: Aus den unmenschlichen Ghettos amerikanischer Städte und aus den Baumwollplantagen im Süden stammt dieser Bericht über Massenmorde aus rassistischen Gründen, über Leben, die vorsätzlich beeinträchtigt und deformiert wurden durch die willentliche Herbeiführung von Zuständen, die frühzeitigen Tod, Armut und Krankheit verursachen. Dieser Bericht fordert mit lauter Stimme eine Verurteilung, ein Ende dieser schrecklichen Ungerechtigkeiten, die einen alltäglichen und ständig wachsenden Verstoß gegen die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes der UN darstellen. Und weiter: Wir machen daher geltend, dass die unterdrückten, segregierten und diskriminierten schwarzen Bürger der USA, die lange Zeit der Gewalt ausgesetzt waren, infolge der permanenten, bewussten und einheitlichen Politik aller Regierungsbereiche unter Völkermord leiden. Des Weiteren wird darin unterstrichen, dass man gemäß der Konvention Beweismaterial vorlegen werde, das die Ermordung von Mitgliedern jener Bevölkerungsgruppe belegt. Die AutorInnen verweisen auf Polizeimorde im Jahr 1951 durch Gangs, durch den Ku Klux Klan und andere rassistische Gruppen. Sie betonen, dass das Beweismaterial Verbrechen an Tausenden von Menschen belegt, die in Sträflingskolonnen zu Tode geschlagen wurden, in den Hinterzimmern von Sheriffbüros, in den Zellen von Bezirksgefängnissen, in Polizeirevieren und auf städtischen Straßen. Sie wurden von scheinlegalen Institutionen und von der legalen Bürokratie verleumdet und ermordet. Die VerfasserInnen heben hervor, dass eine erhebliche Zahl von Schwarzen getötet wurde, weil sie angeblich nicht Sir zu weißen Leuten gesagt hätten, ihre Hüte nicht antippten oder nicht beiseite gingen. Ich erwähne dieses historische Gesuch gegen Völkermord erstens, weil eine solche Anklage damals auch wegen des Massenmords an ArmenierInnen hätte hervorgebracht werden können. Wegen der Todesmärsche, der Entführung von Kindern und des Versuchs, sie der herrschenden Kultur einzuverleiben. Ich hatte die Gelegenheit, die sehr bewegenden Memoiren Meine Großmutter, Erinnerungen der armenisch-türkischen Autorin Fetihe Şetin zu lesen. Ich bin mir sicher, alle hier im Saal haben das Buch gelesen. Ferner habe ich erfahren, dass wahrscheinlich nicht weniger als 2 Millionen TürkInnen mindestens einen Großelternteil armenischer Herkunft haben und dass aufgrund des hier herrschenden Rassismus viele davon abgehalten worden sind, ihre Familiengeschichte zu erforschen. Als ich meine Großmutter las, musste ich an das Werk eines französischen marxistischen Anthropologen denken, Claude Messilazou. Das erzwungene Schweigen über die Herkunft erinnerte mich daran, dass Messilazou Definition der Sklaverei das Konzept des sozialen Todes zugrunde liegt. Er definierte SklavInnen als Subjekte, die einer Art sozialem Tod zum Opfer fallen, als Nichtgeborene oder Non-Nés. Sicher entsteht ein massiver kollektiver psychischer Schaden als Folge davon, dass man in Bezug auf seine Abstammung nicht anerkannt wird. Wer in den USA afrikanischer Herkunft und meines Alters ist, kennt das Gefühl, den eigenen Ursprung nicht weiter als bis zur Großmutter zurückverfolgen zu können. Ein Mangel an Abstammungsgefühl beeinträchtigt Gegenwart wie Zukunft. Natürlich beschreibt meine Großmutter auch im Detail die ethnische Säuberung, den Todesmarsch, die Morde durch die Gendarmerie und den Vorfall, bei dem die Großmutter ihrer Großmutter, als sie eine Brücke überquerte, zwei ihrer Enkel ins Wasser warf und dafür sorgte, dass sie ertranken, bevor sie sich selbst ins Wasser warf. Diese Szene erinnert mich stark an historische Berichte über versklavte Mütter in den USA, die ihre Kinder töteten, um sie vor der Brutalität der Sklaverei zu bewahren. Toni Morrisons Roman Menschenkind, für den sie den Nobelpreis erhielt, basiert auf einer ebensolchen Geschichte, jene von Margaret Garner. Ich möchte auch an die Genocide Petition von 1951 erinnern, denn so viele der in diesem Gesuch skizzierten Dinge existieren heute in den USA weiter. Eine solche Analyse hilft uns zu verstehen, inwieweit die gegenwärtige rassistische Staatsgewalt in den USA tief in ihrer völkermörderischen Geschichte wurzelt, einschließlich natürlich der völkermörderischen Kolonisierung der indigenen Bewohner in Nord- und Südamerikas. Ein kürzlich erschienenes Buch des Historikers Craig Wilder zeigt, in welchem Maß die Ivy League-Universitäten, die praktisch überall auf der Welt bekannt sind, Harvard, Yale, Princeton und so weiter, auf der Institution der Sklaverei gegründet wurden und tief darin verwickelt sind. Doch wie er feststellt, und das könnte in meinen Augen das Wichtigste seiner Forschungsergebnisse sein, lässt sich die Geschichte der Sklaverei und des US-Hochschulsystems nicht erzählen, ohne gleichzeitig die Geschichte der völkermörderischen Kolonisierung der Gebiete der Native Americans zu schildern. Ich halte es für wichtig, sich anzusehen, welche Folgerungen sich aus diesem Ansatz für unsere Herangehensweise ergeben. Unsere Geschichten haben sich nicht isoliert voneinander abgespielt. Über das, was wir als unsere eigene Geschichte betrachten, können wir nie wirklich berichten, ohne die Erzählungen der anderen zu kennen. Oft merken wir, dass diese Erzählungen der Geschichte im Grunde unsere eigenen Geschichten sind. Daher fordert auch die feministische schwarze Soziologin Jackie Alexander dazu auf, lerne die Geschichte deiner Schwestern kennen. Es ist ein dialektischer Prozess, der uns oft dazu anhält, unsere Geschichte immer neu zu erzählen, zu überdenken, zu korrigieren und zu revidieren. Wenn wir das befolgen, können wir nicht vorgeben, nichts davon zu wissen, wie Rasse, Klasse, Ethnie, Nationalität, Sexualität und in Anführungsstrichen Behinderung Geschichte bedingen. Ich kann TürkInnen nicht diktieren, wie ich in den 2,5 Tagen, die ich hier bin, gelernt habe, sollte man TürkInnen, wohl besser Menschen, die in der Türkei leben, nennen. Ich kann euch nicht diktieren, wie ihr euch mit der imperialen Vergangenheit dieses Landes auseinandersetzen sollt. Doch ich weiß, das habe ich von Hrant Dink, Fethiye Çetin und anderen gelernt, dass es möglich sein muss, frei zu sprechen. Man muss sich frei äußern können. Die ethnische Säuberung, auch der sogenannte Bevölkerungsaustausch in der letzten Periode des Osmanischen Reichs, der so vielen Völkern, GriechInnen, SyrerInnen und natürlich ArmenierInnen, unermesslichen Schaden zugefügt hat, muss Eingang in die Geschichtsschreibung finden. Doch zunächst einmal müssen öffentliche Debatten über diese Ereignisse und die Geschichte des kurdischen Volkes stattfinden, bevor an einen echten Gesellschaftswandel gedacht werden kann, geschweige denn, dass dieser Realität werden könnte. In den USA begegnen wir der Schwierigkeit, dass wir nicht wissen, wie wir über den Völkermord reden können, der den indigenen Völkern zugefügt wurde. Wir wissen auch nicht, wie wir über die Sklaverei reden können. Könnten wir es, wäre nie die Vorstellung aufgekommen, dass wir einen großen Sprung vorwärts in ein postrassistisches Zeitalter machen würden, nur weil ein einzelner schwarzer Mann zum US-Präsidenten gewählt wurde. Wir ignorieren, dass wir alle in einem kolonialistischen Land leben. Währenddessen leben Native Americans unter ärmlichen Bedingungen in Reservaten. Die Inhaftierungsrate bei ihnen ist extrem hoch, tatsächlich die höchste pro Kopf in den USA, und sie leiden ungleich häufiger an Krankheiten wie Alkoholismus oder Diabetes. Unterdessen verspotten Sportmannschaften weiterhin Indigene mit rassistisch abwertenden Namen, wie die in Anführungszeichen Washington Redskins. Wir wissen nicht, wie wir über Sklaverei reden können, außer womöglich unter dem Gesichtspunkt von Opfern und Tätern. Ausdrücke, die bis heute polarisieren und anklagen. Ich weiß aber, dass immer mehr junge AktivistInnen die Intersektionalität dieser Geschichtserfahrungen zu erkennen beginnen, die Art und Weise, wie die einzelnen Geschichten miteinander verwoben und verknüpft sind. Wenn wir die Beharrlichkeit rassistischer Gewalt untersuchen wollen, die hauptsächlich gegen junge schwarze Männer gerichtet ist, worüber wir in letzter Zeit viel gehört haben, dürfen wir es also nicht versäumen, diese Gewalt in den richtigen Kontext einzuordnen. Hier in der Türkei wisst ihr alle, dass letzten Herbst und Sommer in Ferguson, Missouri, ja überall im Land, wie auch in anderen Teilen der Welt, Menschen gemeinsam auf die Straße gingen und erklärten, dass sie sich strikt weigern, rassistische Staatsgewalt zu tolerieren. Menschen gingen auf die Straße und sagten: No justice, no peace, no racist police. Und ungeachtet der regelmäßigen Polizeieinsätze und der geheimen Absprachen von StaatsanwältInnen mit der Polizei, erklärten die Leute, dass schwarze Leben zählen. Black Lives Matter. Wir werden so lange auf die Straßen hinausgehen und unsere Stimmen erheben, bis wir uns sicher sein können, dass Veränderungen anstehen. Letzten Herbst sind die sozialen Medien mit Solidaritätsbekundungen aus aller Welt überflutet worden. Nicht nur, weil der Polizeibeamte, der Michael Brown in Ferguson ermordet hat, nicht verurteilt wurde, sondern ebenso als Reaktion auf das Urteil der Grand Jury im Fall Eric Garner in New York. Diese praktisch weltweit erfolgten Demonstrationen ließen deutlich erkennen, dass ein enormes Potenzial besteht, länderübergreifende Solidaritäten aufzubauen. Einerseits bedeutet dies, dass wir vielleicht Gelegenheit bekommen werden, aus dem Individualismus herauszutreten, in dem wir uns im neoliberalen Zeitalter bequem gemacht haben. Die neoliberale Ideologie bringt uns dazu, uns auf Einzelpersonen zu fokussieren, auf uns selbst, auf individuelle Opfer und EinzeltäterInnen. Wie sollen wir das enorme Problem rassistischer Staatsgewalt aber lösen, wenn wir von einzelnen PolizeibeamtInnen fordern, die Last der Geschichte zu tragen und denken, dass wir, wenn wir sie bestrafen und Vergeltungen an ihnen üben, irgendwelche Fortschritte in der Beseitigung des Rassismus erzielen? Wenn wir die umfassenden Solidaritätsbekundungen weltweit nur als Forderung nach der Bestrafung einzelner PolizistInnen verstehen, dann ergibt das wenig Sinn. Ich will damit nicht vorschlagen, dass Einzelne nicht zur Verantwortung gezogen werden sollten. Alle, die an solchen brutalen, rassistischen oder terroristischen Taten beteiligt sind, sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Doch ich will damit sagen, dass wir die Versuche, die sozialhistorischen Bedingungen, die solche Verbrechen möglich machen, in den Vordergrund zu rücken, begrüßen sollten. Seit einiger Zeit bin ich nun daran beteiligt, gegen Todes- und Haftstrafen als hauptsächliche Bestrafungsmittel zu kämpfen. Ich sollte hinzufügen, dass ich das nicht nur aus Empathie mit den Opfern dieser Strafen mache, überwiegend People of Color. Mein vorrangiger Beweggrund ist der, dass diese Bestrafungsmittel nichts bringen. Das wird deutlich, wenn man bedenkt, dass die meisten Gefangenen im Gefängnis sind, weil die Gesellschaft sie im Stich gelassen hat, weil sie keinen Zugang zu Bildung, Arbeitsplätzen, Wohnungen oder medizinischer Versorgung haben. Ich möchte noch ergänzen, dass Kriminalisierung und Inhaftierung auch keine anderen Probleme lösen. Auch das Problem der sexuellen Gewalt wird auf diese Weise nicht gelöst. Der Begriff Carceral Feminism bezeichnet feministische Bewegungen, die die Kriminalisierung und Inhaftierung derer fordern, die sexualisierte Gewalt ausüben. Diese Bewegungen arbeiten dem Staat in dem Maße zu, in dem sie staatliche Gewalt und Repression als Antwort auf das Heteropatriarchat und insbesondere auf sexuelle Übergriffe präferieren. Die strafrechtliche Fokussierung auf Einzelne ist aber auch bei denjenigen, die unmittelbar an den repressiven Aktivitäten des Staates beteiligt sind, nicht erfolgsversprechend. Auch wenn viele PolizeibeamtInnen vom Rassismus der People of Color Gemeinden kriminalisiert, stark beeinflusst sind, und dieser Einfluss ist nicht nur auf weiße PolizistInnen beschränkt, schwarze und People of Color PolizeibeamtInnen werden von demselben Rassismus beeinflusst, der die Polizeiarbeit strukturell prägt, so war es doch nicht ihre eigene Idee, sich beeinflussen zu lassen. Wenn wir uns also lediglich auf Einzelne fokussieren, als seien Einzelpersonen eine abweichende Ausnahme, wirken wir ungewollt daran mit, genau die Gewalt zu reproduzieren, die wir eigentlich bekämpfen wollen. Wie können wir den Rahmen, innerhalb dessen wir uns hauptsächlich auf EinzeltäterInnen fokussieren, überschreiten? Im Fall von Michael Brown in Ferguson wurde die Militarisierung der Polizei schnell anhand der Bilder der Militärkleidung, Militärfahrzeuge und Waffen offensichtlich. Diese Militarisierung der US-Polizei, der Polizeikräfte überall im Land, ist teilweise mit Hilfe der israelischen Regierung bewerkstelligt worden, die direkt nach dem 11. September an der landesweiten Ausbildung von PolizistInnen mitgewirkt hat. Timothy Fitch, der Bezirkspolizeichef von St. Louis, erhielt sogar ein Terrorismusbekämpfungstraining in Israel. Bezirkssheriffs und Polizeichefs aus der ganzen USA, FBI-AgentInnen und BombenspezialistInnen sind dorthin gereist, um in Terrorbekämpfung unterrichtet zu werden. Ich will damit sagen, die rassistische Polizeigewalt, besonders gegen Schwarze, hat eine sehr lange Geschichte, zurück bis zur Zeit in der Sklaverei, und gleichzeitig spielen die aktuellen Hintergründe eine ganz entscheidende Rolle. Untersucht man, wie der Rassismus durch die Theorie und Praxis des Terrorismus sowie der Terrorismusbekämpfung zusehends reproduziert und verkompliziert worden ist, sind vielleicht mögliche politische Allianzen vorstellbar, die länderübergreifende Solidaritäten ermöglichen. Interessant an den Protesten in Ferguson letzten Sommer war, dass palästinensische AktivistInnen anhand von Bildern in sozialen Medien und im Fernsehen erkennen konnten, dass die in Ferguson eingesetzten Tränengaskanister genau die gleichen waren, die gegen sie in Palästina aufgeboten wurden. Ein US-Unternehmen namens Combined Systems Incorporated druckt das Kürzel CTS auf ihre Tränengaskanister. Als palästinensische AktivistInnen diese Kanister in Ferguson sahen, sandten sie Ferguson-DemonstrantInnen Ratschläge per Twitter, wie sie sich gegen das Tränengas wehren konnten. Sie schlugen unter anderem vor, haltet nicht zu viel Abstand zur Polizei, wenn ihr nahe an ihr dran seid, kann sie kein Tränengas einsetzen, weil sie sich sonst selbst treffen würden. Sie schrieben jungen Ferguson-AktivistInnen, die wohl zum ersten Mal in ihrem Leben mit Tränengas konfrontiert waren, eine ganze Reihe nützlicher Erklärungen. Und die Erfahrungen dieser AktivistInnen mit dem Tränengas waren nicht immer unbedingt die gleichen wie diejenigen der älteren AktivistInnen unter uns. Ich will damit aufzeigen, dass Querverbindungen bestehen, die zu erkennen uns die Möglichkeit verschafft, die anhaltende, ständige Mehrung rassistischer Polizeigewalt vor einem anderen Hintergrund zu untersuchen. Es bestehen Querverbindungen zwischen der Militarisierung der US-Polizei und den fortwährenden Attacken auf Menschen in Palästina. Ich möchte auch eine der bekanntesten politischen Gefangenen der US-Geschichte, Assata Shakur, ins Gespräch bringen. Assata lebt seit den 1980er Jahren in Kuba und vor kurzem ist sie als eine der 10 gefährlichsten TerroristInnen der Welt ausgewiesen worden. Wie schon erwähnt wurde, stand ich selbst ebenso auf der FBI-Liste der 10 meistgesuchten, daher sollten wir darüber nachdenken, warum die Entscheidung, diese Frau, Assata Shakur, auf die Liste zu setzen, getroffen wurde. Man kann Assatas Geschichte nachlesen, ihre Autobiografie ist überaus faszinierend. Sie wurde fälschlicherweise einer Vielzahl von Verbrechen bezichtigt. Ich werde diese hier nicht aufzählen, ihr könnt sie in ihrer Biografie nachlesen. In jedem einzelnen Anklagepunkt, mit Ausnahme des letzten, wurde sie für unschuldig befunden. Für die zweite Auflage ihrer Autobiografie habe ich das Vorwort geschrieben. Assata ist ein paar Jahre jünger als ich und hat jetzt ein Alter von knapp 70 Jahren erreicht. Auf Kuba hat sie ein produktives Leben geführt und sich als Forscherin, Lehrerin und Künstlerin betätigt. Warum also beschließt Homeland Security plötzlich, dass sie zu den 10 meistgesuchten Terroristen der Welt gehört? Dass die schwarze Befreiungsbewegung des ausgehenden 20. Jahrhunderts nachträglich kriminalisiert wird, indem eine der damals bedeutendsten und systematisch verfolgten Frauen ins Visier genommen wird, ist in meinen Augen ein Versuch, Menschen davon abzuschrecken, sich an heutigen revolutionären politischen Kämpfen zu beteiligen. Deshalb verwende ich das Wort Terrorist mit großer Vorsicht im Bewusstsein dessen, dass wir eine Geschichte durchgemacht haben, deren Terror nicht eingestanden worden ist. Weil ich in einer der am stärksten segregiertesten Städte im Süden der USA aufgewachsen bin, handeln meine ersten Erinnerungen von Bomben, die gegenüber meines eigenen Familienhauses explodierten, nur weil irgendeine Schwarze dort ein Haus gekauft hatte. Wir wussten sogar, wer die Ku Klux Klan-Mitglieder waren, die Häuser und Kirchen zerbombten. Vielleicht habt ihr vom Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church im Jahr 1963 gehört, bei dem 4 kleine Mädchen, die alle unweit meiner eigenen Familie lebten, getötet wurden. Sicher wisst ihr, dass dieses Ereignis nichts Ungewöhnliches war. Bombenanschläge wie diese spielten sich laufend ab. Wieso ist diese Zeit nicht als Ära des Terrors anerkannt worden? Aus diesem Grund halte ich mich sehr zurück, vom Terrorismus zu sprechen, denn dahinter steckt fast immer eine politische Absicht. Lasst mich, während ich zum Ende komme, etwas näher auf die Wichtigkeit feministischer Theorie und Praxis eingehen. Ich spreche hier nicht nur zu den Frauen im Publikum, denn aus meiner Sicht bietet die Frauenbewegung all denjenigen richtungsweisende Ansätze, die mit wirklicher Forschung und wohlorganisierter aktivistischer Arbeit befasst sind. Feministische Ansätze veranlassen uns, unser Wissen über Sozialbeziehungen, deren Hintergründe anfangs oft nur intuitiv erahnt werden, zu mehren. Ihr alle kennt die Parole, alles Persönliche ist politisch. Nicht nur das zwischenmenschlich Erlebte hat tiefgreifende politische Folgen, auch unser Innenleben, unser Gefühlsleben wird stark von Ideologien geprägt. Häufig unterstützen wir innerlich und durch unsere innere Struktur die Arbeit des Staates. Unsere gewöhnlichen Vorurteile sind innig mit uns und unserem Gefühlsleben verbunden. Dieses wird außerhalb von uns geprägt und rekrutiert, um das Werk des Rassismus und der Unterdrückung zu verrichten. Einige von uns stellten bei unserem Aktivismus rund um die Gefängnisse stets Querverbindungen her, indem sie Angriffe auf inhaftierte Frauen als Argument für das umfassendere Vorhaben, Gefängnisstrafen abzuschaffen, aufnahmen. Dieses größere Vorhaben setzt voraus, dass wir erkennen, inwiefern wir uns in länderübergreifende Solidaritätskampagnen einbringen können. Das heißt, dass wir die vielfältigen Dimensionen unseres Lebens erforschen müssen. Unsere Sozialbeziehungen, die politischen Zusammenhänge, aber auch unser Innenleben. Es ist aufschlussreich, dass Konzerne eben dies im herrschenden Zeitalter des globalen Kapitalismus gelernt haben. Sie haben gelernt, in intimste Bereiche unseres Lebens vorzudringen, sodass wir selbst unsere innersten Träume in Form kapitalistischer Konsumgüter formulieren. Wir haben den Tauschwert in einer Weise verinnerlicht, die für die Autoren von Das Kapital unvorstellbar gewesen wäre. Dieses Thema jedoch würde einen weiteren Vortrag füllen. Ich will betonen, dass Megakonzerne die Zusammenhänge von Fragen, die wir oft als getrennt voneinander betrachten, klar und deutlich begriffen haben. Einer dieser Konzerne ist GFS, das weltgrößte Sicherheitsunternehmen. Ich erwähne dieses hier, weil der Konzern sicher versuchen wird, aus der derzeitigen Situation in Frankreich Profit zu ziehen, wie Naomi Klein in ihrer Analyse des Katastrophenkapitalismus gezeigt hat. GFS hat, wie einige von euch bestimmt wissen, bei der israelischen Besetzung Palästinas eine maßgebliche Rolle gespielt, bei der Betreibung von Gefängnissen und bei der Bereitstellung von Technologien für Kontrollpunkte. GFS ist auch in den Tod illegal eingewanderter ImmigrantInnen verwickelt. Der Fall von Jimmy Mubenga ist wichtig. Er wurde in Großbritannien vom GFS-Wachpersonal getötet, als er nach Angola abgeschoben werden sollte. GFS betreibt Privatgefängnisse in Südafrika und ist der größte private Arbeitgeber auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Dieser Megakonzern, der am Besitz und an der Betreibung von Gefängnissen beteiligt ist, der Armeen mit Waffen versorgt und Rockstars Sicherheit bietet, leitet doch tatsächlich Zentren für missbrauchte Frauen und, in Anführungszeichen, gefährdete Mädchen. Ich erwähne das hier, weil GFS Zusammenhänge zu begreifen scheint, die wir schon lange hätten begreifen müssen. Da wir gerade von Megakonzernen sprechen, ich habe erfahren, dass Studierende mit Erfolg gegen Starbucks protestiert haben. Ist heute nicht der Tag, an dem Starbucks hier auf dem Universitätscampus vertreten ist? Naja, der Kaffee von Starbucks wird niemals so gut schmecken wie türkischer. Mein letztes Beispiel stammt ebenfalls aus den USA, spiegelt aber eine globale Pandemie wider, von der kein Land ausgenommen ist. Ich spreche von sexueller Gewalt, von sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen. Intime Gewalt und staatliche Gewalt sind nicht ohne Zusammenhang. Wo lernen sexuelle GewalttäterInnen Akte der Gewalt? Wer bringt ihnen bei, dass Gewalt nicht verachtenswert ist? Das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Ich möchte an den Fall von Marissa Alexander erinnern, einer jungen Frau. Wir alle haben von Michael Brown und Eric Garner gehört, sollten diese Liste aber Marissa Alexander hinzufügen. Eine junge schwarze Frau, die sich genötigt sah, zu extremen Mitteln zu greifen, um ihren Ehemann, der sie missbrauchte, daran zu hindern, über sie herzufallen. Sie feuerte eine Waffe in die Luft ab. Niemand wurde getroffen. Doch in eben dem Gerichtsbezirk, in dem Trevion Martin, ihr erinnert euch, getötet und George Zimmerman, sein Mörder, freigesprochen wurde, wurde Marissa Alexander zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil sie sich gegen sexuelle Übergriffe zu verteidigen ersuchte. Vor kurzem sah sie sich mit einer möglichen weiteren Verurteilung zu 60 Jahren Haft konfrontiert und stimmte deshalb einem außergerichtlichen Vergleich zu, dessen Ergebnis es war, dass sie in nächster Zeit ein Armband tragen wird müssen. Akte rassistischer und sexualisierter Gewalt werden nicht nur toleriert, sondern ausdrücklich und wenn nicht ausdrücklich, dann stillschweigend bestärkt. Wenn diese Gewaltformen erkannt werden, häufig spielen sie sich aber im Verborgenen ab oder werden unkenntlich gemacht, sind sie meistens die krassesten Fälle struktureller Exklusion und Diskriminierung. Wir sollten das eingehender erforschen, ich will hier aber nur zusammenfassend sagen. Wenn wir internationale Solidaritäten und Querverbindungen über Landesgrenzen hinweg aufzubauen versuchen, ist die größte Aufgabe, die uns bevorsteht, Einsichten zu gewinnen in das, was FeministInnen häufig Intersektionalität nennen. Damit meine ich weniger eine Intersektionalität der Zugehörigkeiten, sondern vielmehr eine Intersektionalität der Kämpfe. Vergessen wir nicht, welche Wirkung die Ereignisse auf dem Tahrirplatz in Kairo und die Occupy-Bewegung weltweit hatten. Da wir hier in Istanbul zusammengekommen sind, vergessen wir auch nicht die Protestierenden im Taksim Gezi Park. Häufig heißt es, weil diese jüngst entstandenen Bewegungen keine AnführerInnen, kein Manifest, kein Programm hatten und keinerlei Forderungen stellten, waren sie zum Scheitern verurteilt. Ich würde aber gerne betonen, dass der gerade erst vor gut einem Jahr verstorbene Stuart Hall uns mahnte, zwischen Ergebnissen und Wirkungen zu unterscheiden. Da die Lagerplätze verschwunden sind und nichts Konkretes erreicht wurde, glauben viele, es sei kein Ergebnis erzielt worden. Doch wenn wir über die Wirkung dieser ideenreichen, innovativen Aktivitäten nachdenken und über jene kurzen Momente, in denen Menschen lernten, ohne den Rückhalt des Staates zusammenzukommen und Probleme zu lösen, ohne dem Drang zu erliegen, die Polizei rufen zu müssen, dann sollte dies der Arbeit, die wir künftig für den Aufbau länderübergreifender Solidaritäten leisten werden, als echte Inspiration dienen. Wollen wir denn nicht fähig sein, wie Hrant Dink uns aufforderte, uns vorzustellen, dass Freiheit und Gerechtigkeit weltweit voranschreiten? In der Türkei, wie in Palästina, in Südafrika, Deutschland, Kolumbien, Brasilien, den Philippinen und den USA. Dann werden wir etwas ziemlich Ungewöhnliches tun müssen. Wir werden keine Mühen scheuen, nicht wie gewohnt weitermachen dürfen. Wir dürfen nicht nur um das Zentrum kreisen und dürfen uns nicht zurückhalten. Wir müssen bereit sein, aufzustehen und Nein zu sagen, mit unserer geeinten Tatkraft, unserem kollektiven Verstand und unseren zahlreichen Körpern.
Vielen Dank. Toll, toller Text. Ja. Mein Text war halt tatsächlich Metaebene, dein Text von einer Aktivistin geschrieben, was dann auch immer zeigt, wenn Leute ihre Agenda in aktives Wirken überführen, sind sie dann gern mal Staatsfeind Nummer eins. Was ich aber nochmal nachtragen wollte, du hattest nach so ein bisschen dem der Vita von Monbiot gefragt. Da könnte ich hier gerade kurz ablesen. George Monbiot ist ein bekannter britischer Journalist, Umweltschützer, Autor und politischer Aktivist, der 1963 geboren wurde, Zoologie in Oxford studierte und wöchentliche Kolumnen für den Guardian schreibt. Er ist bekannt für seine engagierten Bücher zu Themen wie Umwelt, Klimawandel und Landwirtschaft, zum Beispiel Neuland, verwildert, und setzt sich für naturbasierte Lösungen ein, um die Welt zu ernähren und die Ökosysteme wiederherzustellen.
Ja.
Ja, spannend. Da hatten wir jetzt doch wirklich zwei sehr gehaltvolle und spannende Texte, wie ich finde. Wir haben heute eine Viertelstunden Zeit dafür in Anspruch genommen. Aber ich denke, dass die zwei Menschen, mit denen wir uns hier beschäftigt haben, verdient haben, dass die Texte nicht gekürzt werden und dass man auch die Chance hatte, das mal so ein bisschen in die Breite vorzutragen. Und ich hoffe, ihr konntet euch da was rausziehen. Für uns wirklich sehr spannende Schriftstücke.
Ja, so geht's mir auch. Und ich danke dir sehr für das heutige Gespräch.
Ich danke dir auch für die Vorträge.
Ja.
Dann bis dann.
Bis dann.
Dies bedeutet, dass wir vielleicht Gelegenheit bekommen, aus dem Individualismus herauszutreten, in dem wir uns im neoliberalen Zeitalter bequem gemacht haben. Die neoliberale Ideologie bringt uns dazu, uns auf Einzeltäter zu fokussieren. Auf uns selbst, auf individuelle Opfer und EinzeltäterInnen. Ich will damit sagen, dass wir die Versuche, die sozialhistorischen Bedingungen, die solche Verbrechen möglich machen, in den Vordergrund zu rücken, begrüßen sollten. Angela Davis,